emelt szintű írásbeli érettségi vizsga német nyelvből. Harmadik vizsga rész. Hallott szöveg értése.
Guten Tag. Jetzt beginnt die Prüfung zum Hörverstehen. Die Prüfung besteht aus drei Aufgaben. Sie werden drei Hörtexte hören. Die Aufgaben dazu sind in diesem Heft. Jede Aufgabe beginnt und endet mit Musik. Dann hören Sie die Aufgabenstellung. Später haben Sie eine Minute Zeit, die Aufgabe zu lesen. Danach hören Sie den Text das erste Mal. Dann haben Sie circa eine Minute Zeit. Sie hören dann den Text das zweite Mal. Zuletzt haben Sie noch einmal Zeit, Ihre Lösung zu kontrollieren. Die Prüfung dauert 30 Minuten. Viel Glück!
Erste Aufgabe. Sie hören einen Text über den Kampfsport Kung Fu. Lesen Sie zuerst die Aufgabe. Sie hören dann den Text zweimal. Entscheiden Sie beim Hören, welche Aussage richtig R und welche falsch F ist. Kreuzen Sie die Antwort beim Hören an. 0 ist ein Beispiel für Sie. Lesen Sie jetzt die Aufgabe. Sie haben dafür eine Minute Zeit.
Hören Sie jetzt den Text. Lösen Sie die Aufgabe.
Kampfkunst Kung Fu.
Kampfsport. Das ist der Überbegriff für verschiedene Zweikampfsportarten wie Boxen, Ringen und Kung Fu. Kung Fu ist der Ursprung vieler asiatischer Kampfsportarten. Es entstand vor etwa 1500 Jahren. Damals suchten Mönche eines Shaolin-Klosters nach einer Möglichkeit, gesund zu bleiben. Besonders um genügend Ausdauer für ihre langen Meditationen zu haben. Viele schliefen dabei nämlich regelmäßig ein. So machten sie gymnastische Übungen und lernten Atemtechniken, um ihre Konzentration zu verbessern. Da sich die Mönche auch gegen wilde Tiere verteidigen mussten, kamen bald verschiedene Kampfmethoden hinzu. Die Mönche beobachteten die Tiere und machten sich ihre unterschiedlichen Prinzipien zu eigen. Die Schnelligkeit und Sprungkraft des Panthers oder den flinken Laufstil des Affen. Im Kung-Fu spielen fünf Elemente eine große Rolle. Holz, Feuer, Erde, Metall und Wasser. Diese Elemente werden im Kampf besonders gewürdigt. Ein Stock symbolisiert dabei das Holz, ein Speer das Feuer, die Faust die Erde, ein Säbel das Metall und ein Schwert das Wasser. Ein Stock muss dabei aber gar kein besonderer Stock sein. Auch ein Besenstiel eignet sich für einen Kampf. Wichtig ist nur, dass er der ungefähren Körperlänge des Kämpfenden entspricht. Kung Fu bezieht sich aber nicht nur auf eine spezielle Kampfkunst. Der Name stammt von dem chinesischen Gong Fu ab und das heißt wörtlich übersetzt harte Arbeit. Kung Fu bezieht sich demnach in erster Linie auf eine bestimmte Fertigkeit und auf die Zeit, Mühe und Kraft, die es kostet, sich diese anzueignen. Ein Kung-Fu-Schüler muss bitter essen können, sagen daher die Chinesen. Das Training ist nämlich sehr streng und anspruchsvoll. Von einem Kung-Fu-Schüler wird Geduld erwartet, Ausdauer, ein starker Wille, Durchhaltevermögen, Selbstdisziplin und ein guter moralischer Charakter. Inzwischen gibt es etwa 2000 verschiedene Kung-Fu-Stile, die alle sehr unterschiedlich sind. Würfe, Körperdrehungen, Sprünge, Ratschlagen, Überschläge und vieles mehr. Einzelne Stilrichtungen wurden weiterentwickelt. Es entstanden Kampfsportarten wie Judo, Karate, Aikido oder Taekwondo. Taekwondo kommt aus Korea. Judo, Karate und Aikido aus Japan.
Sie haben jetzt circa eine Minute Zeit. Sie hören jetzt den Text noch einmal.
Kampfkunst Kung Fu.
Kampfsport. Das ist der Überbegriff für verschiedene Zweikampfsportarten wie Boxen, Ringen und Kung Fu. Kung Fu ist der Ursprung vieler asiatischer Kampfsportarten. Es entstand vor etwa 1500 Jahren. Damals suchten Mönche eines Shaolin-Klosters nach einer Möglichkeit, gesund zu bleiben. Besonders um genügend Ausdauer für ihre langen Meditationen zu haben. Viele schliefen dabei nämlich regelmäßig ein. So machten sie gymnastische Übungen und lernten Atemtechniken, um ihre Konzentration zu verbessern. Da sich die Mönche auch gegen wilde Tiere verteidigen mussten, kamen bald verschiedene Kampfmethoden hinzu. Die Mönche beobachteten die Tiere und machten sich ihre unterschiedlichen Prinzipien zu eigen. Die Schnelligkeit und Sprungkraft des Panthers oder den flinken Laufstil des Affen. Im Kung-Fu spielen 5 Elemente eine große Rolle. Holz, Feuer, Erde, Metall und Wasser. Diese Elemente werden im Kampf besonders gewürdigt. Ein Stock symbolisiert dabei das Holz, ein Speer das Feuer, die Faust die Erde, ein Säbel das Metall und ein Schwert das Wasser. Ein Stock muss dabei aber gar kein besonderer Stock sein. Auch ein Besenstiel eignet sich für einen Kampf. Wichtig ist nur, dass er der ungefähren Körperlänge des Kämpfenden entspricht. Kung Fu bezieht sich aber nicht nur auf eine spezielle Kampfkunst. Der Name stammt von dem chinesischen Gong Fu ab und das heißt wörtlich übersetzt harte Arbeit. Kung Fu bezieht sich demnach in erster Linie auf eine bestimmte Fertigkeit und auf die Zeit, Mühe und Kraft, die es kostet, sich diese anzueignen. Ein Kung Fu-Schüler muss bitter essen können, sagen daher die Chinesen. Das Training ist nämlich sehr streng und anspruchsvoll. Von einem Kung Fu-Schüler wird Geduld erwartet, Ausdauer, ein starker Wille, Durchhaltevermögen, Selbstdisziplin und ein guter moralischer Charakter. Inzwischen gibt es etwa 2000 verschiedene Kung-Fu-Stile, die alle sehr unterschiedlich sind. Würfe, Körperdrehungen, Sprünge, Ratschlagen, Überschläge und vieles mehr. Einzelne Stilrichtungen wurden weiterentwickelt. Es entstanden Kampfsportarten wie Judo, Karate, Aikido oder Taekwondo. Taekwondo kommt aus Korea. Judo, Karate und Aikido aus Japan.
Sie haben wieder Zeit, Ihre Lösung zu kontrollieren. Ende der ersten Aufgabe.
Zweite Aufgabe. Sie hören einen Text über das Salz. Lesen Sie zuerst die Aufgabe. Sie hören dann den Text zweimal. Ergänzen Sie dann die Zusammenfassung mit den fehlenden Informationen beim Hören. 0 ist ein Beispiel für Sie. Lesen Sie jetzt die Aufgabe. Sie haben dafür eine Minute Zeit.
Hören Sie jetzt den Text. Lösen Sie die Aufgabe.
Weißes Gold. Salz. Der Trend geht zur salzlosen Ernährung. Das Gewürz versteckt sich in vielen Fertigprodukten und damit nehmen wir zu viel davon zu uns.
Salz ist ein Riesenthema. Seit Anfang des 20. Jahrhunderts konnte man Salz als Massenproduktion herstellen und seitdem ist der Konsum stetig gestiegen.
Salz ist ein unabdingbares, wichtiges Element, das wir nur über die Nahrung aufnehmen können. Wir brauchen es, um die Muskel- und Nerventätigkeit aufrechtzuerhalten. Salz ist mitverantwortlich für den Knochenbau und es regelt den Flüssigkeitshaushalt in unserem Körper. Salz ist das älteste Konservierungsmittel in der Küche, denn Salz entzieht die Feuchtigkeit und beugt der Fäulnis und der Schimmelbildung vor. Außerdem ist es ein Geschmacksverstärker und daher sollte man zum Beispiel in jeden Kuchen auch eine Prise Salz geben. Das verstärkt die Aromen und man hat einen vollmundigeren und besseren Geschmack. Wir essen tatsächlich viel zu viel Salz, am Tag ca. 9 bis 10 Gramm. Empfohlen werden allerdings nur 5 bis 6 Gramm. Dieses überschüssige Salz kommt aber nicht aus dem Salzstreuer, sondern vielmehr aus verarbeiteten Fertigprodukten. Viel Salz ist in Wurst enthalten, aber auch in Brot und Käse oder als Konservierungsmittel in Dosennahrung und in Soßen. Ich kaufe stets unbehandeltes Salz, das weder jodiert noch fluoriert ist und das keine Vollsäure oder Farbstoffe enthält. Gerade das Thema Jod im Salz ist sehr umstritten. Es gibt viele Wissenschaftler, die für jodhaltiges Salz plädieren. Ich bin davon jedoch nicht überzeugt, weil das ein Gießkannenprinzip ist und Leute mit einer Überfunktion der Schilddrüse, sie dürfen nicht zu viel Jod konsumieren, dann Schwierigkeiten haben, eine passende Ernährung zu finden. Zu wenig Salzaufnahme ist aber auch ein Problem. Bei älteren Menschen kann es zu Verwirrtheit kommen und sie dahin siechen lassen. Man kann sogar an Salzmangel sterben. Deswegen ist der Trend zu salzloser Kost überhaupt nicht empfehlenswert, genauso wie man Salz nicht löffelweise zu sich nehmen sollte.
Sie haben jetzt circa eine Minute Zeit. Sie hören jetzt den Text noch einmal.
Weißes Gold. Salz. Der Trend geht zur salzlosen Ernährung. Das Gewürz versteckt sich in vielen Fertigprodukten und damit nehmen wir zu viel davon zu uns.
Salz ist ein Riesenthema. Seit Anfang des 20. Jahrhunderts konnte man Salz als Massenproduktion herstellen und seitdem ist der Konsum stetig gestiegen.
Salz ist ein unabdingbares, wichtiges Element, das wir nur über die Nahrung aufnehmen können. Wir brauchen es, um die Muskel- und Nerventätigkeit aufrechtzuerhalten. Salz ist mitverantwortlich für den Knochenbau und es regelt den Flüssigkeitshaushalt in unserem Körper. Salz ist das älteste Konservierungsmittel in der Küche, denn Salz entzieht die Feuchtigkeit und beugt der Fäulnis und der Schimmelbildung vor. Außerdem ist es ein Geschmacksverstärker und daher sollte man zum Beispiel in jeden Kuchen auch eine Prise Salz geben. Das verstärkt die Aromen und man hat einen vollmundigeren und besseren Geschmack. Wir essen tatsächlich viel zu viel Salz, am Tag ca. 9 bis 10 Gramm. Empfohlen werden allerdings nur 5 bis 6 Gramm. Dieses überschüssige Salz kommt aber nicht aus dem Salzstreuer, sondern vielmehr aus verarbeiteten Fertigprodukten. Viel Salz ist in Wurst enthalten, aber auch in Brot und Käse oder als Konservierungsmittel in Dosennahrung und in Soßen. Ich kaufe stets unbehandeltes Salz, das weder jodiert noch fluoriert ist und das keine Vollsäure oder Farbstoffe enthält. Gerade das Thema Jod im Salz ist sehr umstritten. Es gibt viele Wissenschaftler, die für jodhaltiges Salz plädieren. Ich bin davon jedoch nicht überzeugt, weil das ein Gießkannenprinzip ist und Leute mit einer Überfunktion der Schilddrüse, sie dürfen nicht zu viel Jod konsumieren, dann Schwierigkeiten haben, eine passende Ernährung zu finden. Zu wenig Salzaufnahme ist aber auch ein Problem. Bei älteren Menschen kann es zu Verwirrtheit kommen und sie dahin siechen lassen. Man kann sogar an Salzmangel sterben. Deswegen ist der Trend zu salzloser Kost überhaupt nicht empfehlenswert, genauso wie man Salz nicht löffelweise zu sich nehmen sollte.
Sie haben wieder Zeit, Ihre Lösung zu kontrollieren. Ende der zweiten Aufgabe.
Dritte Aufgabe. Sie hören einen Text über Schlafen am Arbeitsplatz. Lesen Sie zuerst die Aufgabe. Sie hören dann den Text zweimal. Entscheiden Sie, was in den Aussagen in der linken Spalte falsch ist. Unterstreichen Sie beim Hören diese falschen Informationen. Die falschen Informationen können sowohl einzelne Wörter als auch Satzteile sein. Korrigieren Sie die falschen Informationen und schreiben Sie Ihre Lösung in die rechte Spalte. 01 und 02 sind Beispiele für Sie. Lesen Sie jetzt die Aufgabe. Sie haben dafür eine Minute Zeit.
Hören Sie jetzt den Text. Lösen Sie die Aufgabe.
Power Napping, der kurze Zwischenschlaf am Arbeitsplatz.
In vielen amerikanischen Firmen ist der kurze Zwischenschlaf nicht nur erlaubt, sondern auch erwünscht. Damit man nicht die Schlafgeräusche des Schreibtischnachbarn ertragen muss, haben viele Unternehmen Ruheräume eingerichtet, zum Beispiel beim Sportartikelhersteller Nike in Oregon. Der Konsumgüterhersteller Procter & Gamble stellt seinen Mitarbeitern Schlafkabinen zur Verfügung. Und beim Suchmaschinenriesen Google im Silicon Valley sind die Moon Rooms, die Mondräume, mit Couchgarnituren ausgestattet. Die Psychologin Sarah Metnick von der kalifornischen Irvine-Universität ist das Thema Powernapping wissenschaftlich angegangen.
Wir haben herausgefunden, dass ein Schlaf zu verschiedenen Tageszeiten unterschiedliche Auswirkungen haben kann. Manche ermöglichen Traumphasen, andere einen Tiefschlaf. Falsch ist zum Beispiel, dass ein Mittagsschlaf einen nachts nur schwer wieder einschlafen lässt, oder dass Naps nur etwas für Faulenzer sind und man sich danach schlecht fühlt.
Am sinnvollsten ist laut Metnick der einstündige Mittagsschlaf. Alles darüber hinaus macht eher wieder müde. Um sich fitter zu fühlen, reichen aber auch schon 20 Minuten aus. Danach ist man aufmerksamer, reagiert schneller und kann kreativer sein. Für ihre Forschungsarbeit hat Metnick drei Gruppen untersucht. Eine, die gar keinen Mittagsschlaf macht, eine andere, die sich 20 Minuten aufs Ohr legen darf, und eine dritte mit 60 Minuten Mittagsschlaf.
Die Gruppe ganz ohne Mittagsschlaf hat über den Tag die schlechteste Leistung geliefert. Ähnlich eine Gruppe, die sich am Vormittag erst nicht hinlegen durfte, am Nachmittag dann aber für 20 Minuten schlafen durfte. Ihre Leistungskurve ging danach sofort nach oben. Die Gruppe mit dem langen Schlaf hat die besten Resultate gezeigt.
Powernaps sind nach Meinung der Wissenschaftlerin am effektivsten zwischen 13 und 16 Uhr. Wer seine Gehirnleistung verbessern will, sich zum Beispiel an Einzelheiten erinnern möchte, der ist mit einer Stunde gut beraten.
Sie haben jetzt circa eine Minute Zeit. Sie hören jetzt den Text noch einmal.
Power Napping, der kurze Zwischenschlaf am Arbeitsplatz.
In vielen amerikanischen Firmen ist der kurze Zwischenschlaf nicht nur erlaubt, sondern auch erwünscht. Damit man nicht die Schlafgeräusche des Schreibtischnachbarn ertragen muss, haben viele Unternehmen Ruheräume eingerichtet, zum Beispiel beim Sportartikelhersteller Nike in Oregon. Der Konsumgüterhersteller Procter & Gamble stellt seinen Mitarbeitern Schlafkabinen zur Verfügung. Und beim Suchmaschinenriesen Google im Silicon Valley sind die Moon Rooms, die Mondräume mit Couchgarnituren, ausgestattet. Die Psychologin Sarah Metnick von der kalifornischen Irvine-Universität ist das Thema Powernapping wissenschaftlich angegangen.
Wir haben herausgefunden, dass ein Schlaf zu verschiedenen Tageszeiten unterschiedliche Auswirkungen haben kann. Manche ermöglichen Traumphasen, andere einen Tiefschlaf. Falsch ist zum Beispiel, dass ein Mittagsschlaf einen nachts nur schwer wieder einschlafen lässt oder dass Naps nur etwas für Faulenzer sind und man sich danach schlecht fühlt.
Am sinnvollsten ist laut Metnick der einstündige Mittagsschlaf. Alles darüber hinaus macht eher wieder müde. Um sich fitter zu fühlen, reichen aber auch schon 20 Minuten aus. Danach ist man aufmerksamer, reagiert schneller und kann kreativer sein. Für ihre Forschungsarbeit hat Metnick drei Gruppen untersucht. Eine, die gar keinen Mittagsschlaf macht, eine andere, die sich 20 Minuten aufs Ohr legen darf und eine dritte mit 60 Minuten Mittagsschlaf.
Die Gruppe ganz ohne Mittagsschlaf hat über den Tag die schlechteste Leistung geliefert. Ähnlich eine Gruppe, die sich am Vormittag erst nicht hinlegen durfte, am Nachmittag dann aber für 20 Minuten schlafen durfte. Ihre Leistungskurve ging danach sofort nach oben. Die Gruppe mit dem langen Schlaf hat die besten Resultate gezeigt.
Powernaps sind nach Meinung der Wissenschaftlerin am effektivsten zwischen 13 und 16 Uhr. Wer seine Gehirnleistung verbessern will, sich zum Beispiel an Einzelheiten erinnern möchte, der ist mit einer Stunde gut beraten.
Sie haben wieder Zeit, Ihre Lösung zu kontrollieren. Sie haben die dritte Aufgabe und damit die Prüfung beendet.
Vége a harmadik vizsgarésznek.